Willkommen bei Turicana, einem Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürchern. Mein Name ist Robin Britscher. Diese Woche habe ich dank einem Artikel im Tagesanzeiger ganz viele neue Hörer dazu gewonnen. Also zuerst mal ein herzliches Willkommen denen. Und ausgerechnet diese Woche mache ich mal etwas Neues bei Turicana. Ich stelle euch eine Zürcherin vor, die jetzt gerade etwas auf die Beine stellt in Zürich, nämlich die Laura Schälchli. Solche Folgen werde ich in Zukunft ab und zu machen, also etwa jede fünfte oder sechste Folge, weil ich in meiner Podcast-Beschreibung ja nicht nur Zürcher Geschichte als Thema habe, sondern auch Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Und der Laura, ihre Geschichte, ist sehr spannend. Ich treffe sie im Provisorium in der Binz, wo eigentlich die alte Bäckerei vom Buchmenbeck ist, wo berühmt ist für seine Bäuerli. Mit dem Provisorium werden die Räume jetzt als Coworking Space und sogar als Produktionsort genutzt und es werden auch Workshops und Events dort veranstaltet. Es ist so ein richtig grosser industrieller Raum, wo sich die fleissigsten und kreativsten Köpfe aus der Zürcher Food-Szene treffen. Die Laura ist dort eingemietet mit La Flor, einem Schoki-Brand, wo sie in Zusammenarbeit mit dem Ivo Müller, dem Heini Schwarzenbach, dem Finn Ramseyer und der Celia Sadra führt. Ich könnte Laura stundenlang zuhören, wenn sie über Essen redet. Essen ist nämlich ihr Ding. Sie ist Präsidentin von Slow Food Youth und ihr Leben dreht sich um Lebensmittel verschiedener Art. Im Moment dreht sich es aber vor allem um La Flor, eine sehr ungewöhnliche Schoki, aus den folgenden Gründen. Was macht die Schoki so anders von anderen Schoken auf dem Markt?
Wir machen sie in der Stadt. Wir arbeiten direkt mit den Leuten, die den Kakao anbauen und fermentieren. Oder direkt mit den Bauern. Wir arbeiten jetzt mit 4 verschiedenen Origins, sagt man. 2 aus Ecuador, 1 in Venezuela, 1 in Brasilien. Und wir arbeiten sehr handwerklich und das Ziel ist wirklich so, die Aromen von jedem Charakter von diesen Bohnen rauszuholen.
Also ein bisschen wie beim Wein?
Wie beim Wein. Und es ist so spannend. Es hat so viele verschiedene Aromen drin und es ist so wie, und es ist, ich esse nicht nur meine eigene Schoki. Also es ist so wie, wenn du nur deinen eigenen Wein würdest trinken. Das ist auch langweilig. Du willst ja andere Sachen auch probieren.
Und wie ist so die Reaktion der Leute auf die Schoki, wenn sie das probieren?
Es ist sehr ungewohnt für die Leute, weißt? Aber sie verstehen es sofort. Aber es ist so, hey, wieso kostet jetzt die Schoki so viel mehr? Und weißt du, es ist, aber eigentlich verstehen sie es sofort. Also wenn du ihnen erklärst, hey, look, jede Ernte schmeckt anders und wir arbeiten handwerklich. Das heisst, wir versuchen nicht, werden es nie schaffen, immer genau das gleiche Produkt zu machen. Das ist auch nicht unser Ziel. Wir arbeiten direkt, wir haben eine Transparenz drin, wir tun nichts anderes dazu. Das heisst, unsere drangierten, die umhüllten Sachen sind nicht unperfekt. Weißt, das ist so, es hat kein Überzugsmittel dran. Es ist wie wenn du Fleisch kaufst, das kein Nitrit drin hat. Das ist nicht rot, aber dafür hat es kein Nitritpökelsalz drin. Es geht so ein bisschen ins Ähnliche. Und es ist bei allen Lebensmitteln, beim Brot, beim Fleisch, beim Käse, beim Wein, beim Bier. Also wenn du mal so in die Welt reinkommst von eigentlich einem Simplen, einem Guten, dann wird alles irgendwie so viel schöner und einfacher, in meinen Augen.
Und da sehen wir auch gerade, wie die Laura über Essen redet. Mit einem fundierten Wissen und einer grossen Leidenschaft dafür. Natürlich wollte ich von ihr wissen, woher ihre Passion fürs Essen kommt. Du bist ja jetzt eigentlich recht fest verankert in der Food-Welt so, in Zürich. Wie ist das gekommen? Hat es dich schon immer interessiert, das Thema?
Nein, ich bin gar nicht. Mein Papa ist Fotograf, meine Mama ist Tennislehrerin. Ich bin aufgewachsen mit Fischstäbli, Fertigpizza, so Sachen. Meine Mama hat es eigentlich nicht so interessiert und es war nicht so Teil von unserer Familienkultur gewesen. Und ich bin mit 19 nach New York gezogen, zum Design Management zu studieren. Und dort ist mir so wie langsam aufgefallen, dass etwas in unserem Lebensmittelsystem nicht stimmt. Und es ist so ein Erlebnis, weißt, wenn du vom Zentrum, von Manhattan, immer weiter rausfährst mit der U-Bahn, werden die Leute immer dicker. Das ist ganz komisch. Und du fährst bis zum Ende der U-Bahn und die Leute sind wirklich dick. Und das nennt man sogenannte Food Deserts. Und das sind Orte, wo die Leute nicht an gute Lebensmittel ankommen und nicht bezahlbare gute Lebensmittel. Und das hat mich so ein bisschen, das hat so das Ganze ins Rollen gebracht. Mein Interesse an unserem Lebensmittelsystem. Ich habe 9 Jahre in New York gelebt und habe dort gemerkt, dass ich nicht mehr will im Designbereich arbeiten und habe mich angefangen umzuschauen für die Weiterbildung. Ich habe dann so Abikurs gemacht im Sustainable Food Systems und so und habe dann an der NYU einen Master gesehen, Food Studies, und der hat irgendwie $100,000 gekostet oder so. Und dann musst du ja noch leben dort. Und dann habe ich einen Master gesehen an der Slow Food Universität in Piemont, wo einiges günstiger war, 12,000. Und dann bin ich von New York ins Piemont gezogen, in ein Dorf mit 12,000 Einwohnern. Und das ist das Beste, was ich jemals so machen konnte. Und es war so gut gewesen. Und dann habe ich den Master in Foodkultur und Kommunikation gemacht. Und das war dann wieder Start gewesen. Und ich habe gewusst, dass erstens habe ich gewusst, als ich zurückgekommen bin, dass ich nie mehr zurückgehe nach Amerika und dass ich in Europa bleibe. Und bin dann zurückgekommen nach Zürich, nach 10 Jahren weg gewesen. Und habe angefangen, im Russo im Service zu arbeiten. Weil ich musste Geld, meine Schulden zurückzahlen, so schnell wie möglich. Und habe dort angefangen zu arbeiten und habe eigentlich dort meine Karriere angefangen. Und mit dem Ivo, der Mitinhaber ist vom Russo, der dort mein Chef war, mit ihm mache ich jetzt zusammen Jockey. Also der Kreis hat sich wieder geschlossen.
Wenn wir schon beim Geld gewesen sind, wie hast du denn dein Leben in New York oder deine Studien in New York finanziert?
Meine Mami ist eben Amerikanerin und dann habe ich mit Stipendien, also ein Teil Stipendien, ein Teil auch nicht mehr zurückzahlen. Und ich bin eigentlich angekommen und habe sofort angefangen zu arbeiten. Ich habe für Vitra geschafft. Vitra hat den ersten Laden eröffnet weltweit und ich habe dort so immer am Wochenende geschafft. Plus habe ich immer auch in Restaurants geschafft. Und auch als ich 100% im Büro geschafft habe, habe ich immer noch Wochenende in Restaurants geschafft.
Vom Geld wieder zurück zum Essen. Heute reden wir über die essentiellen Sachen im Leben. Hat es denn in New York auch einen Gegentrend zu dem Food Desert, den du mir jetzt beschrieben hast, gegeben?
Ja, ich bin dort Teil von so einem, vom OKA-Team von einem CSA, Community Supported Agriculture, wo du wie die Abos hast und die direkt reinfahren und dann aber weißt, gerade für 600 Abonnenten jede Woche das Gemüse bringen. Und ich meine, das ist so, hey, frischer Mais, den machst du auf und beißt es so rein und der ist so süß, den musst du nicht kochen. Aber das ist, wenn er so nach 24 Stunden fängt frischer Mais an, den Zucker sich umwandeln in Kohlenhydrat oder Stärke. Aber dann kannst du nicht mehr roh essen, aber zum Beispiel so frischer amerikanischer Mais direkt vom Bauer in die Stadt rein, nach Chinatown gebracht. Ja, das sind so die ersten wirklich Food-Erlebnisse, die ich hatte. Und habe dann immer mehr so verschiedene Organisationen angefangen zu arbeiten und dann wie gemerkt, dass Essen interessiert mich, aber auch alles, was dahinter ist.
Ich weiss nicht, wieso es geht, aber ich würde jetzt am liebsten einen Mais hineinbeissen. Auf jeden Fall, Esskultur und was dahinter steckt, vermittelt Laura auf verschiedene Arten. Ich war letztes Jahr einer von ihren Marktführungen am Helvetiaplatz, wo sie einem ihre Tipps fürs Einkaufen auf dem Markt verraten und einem ein bisschen mehr zu den Ausstellern erzählt. Sehr ein empfehlenswertes Erlebnis. Sie macht auch Workshops zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Wein, Tee oder der Verwertung von jedem Teil von einer Pflanze. Aber sie hat auch keine Berührungsängste vor unkonventionellen Themen, wie zum Beispiel Blut. Als ich sie frage, was ihr eindrücklichstes Erlebnis im Zusammenhang mit Schoki war, antwortet sie:
Eins, was mir sofort in den Sinn kommt, ist, als ich ein Dessert gegessen habe in Italien. Und zwar Sanguinaccio. Und das ist ein Blut-Schoki-Pudding. Und der war so perfekt fein gewesen. Und das ist eben dann auch der Punkt, wo ich ein Interesse und eine Liebe für Blut entwickelt habe. Und der Dessert ist echt so fein. Schoki und Blut ist so eine feine Kombination.
Ja, ich habe es gesehen. Ihr habt einmal Brownies gemacht, gell?
Nach meiner Mami, ihrem Kindergeburtstag Brownies-Rezept.
Haben einfach nur schon Blut drin.
Du kannst eben Ei und Blut hat sehr ähnliche Eigenschaften. Und du kannst in Rezept 35 Gramm Blut mit einem Ei ersetzen. Das heisst, du kannst dann wie, ich habe dann angefangen wie ein Wahnsinn. Ich weiss so, alle Rezepte
habe ich angefangen zu testen. Mit dem Blut?
Ja, mit dem Blut. Das ist halt so eine Kampagne, wo mit um die ganze Food-Waste-Thematik herum und das ganze Tieressen. Und wenn Tier isst, ist halt respektvoll, auch mit dem umzugehen. Es wird jeden Tag im Schlachthof Zürich, der ist zu klein und das Tier hat viel Liter Blut, also sagen wir 5 Liter Blut und es hat Protein, ich glaube etwa 12% Protein, also ist eine gute Proteinquelle und es wird jeden Tag Food geschmissen, es wird damals für die Industrie gesammelt, so für Zigarettenfilter und so, aber jetzt unser Schlachthof da in Zürich ist zu klein für das. Und wir essen lieber Quinoa als Peru. Und das ist so ein bisschen das System, das einfach wirklich komisch ist. Und mein Bruder hat seine Abschlussarbeit über Blut geschrieben. Er hat auch an der Slow Food Uni studiert. Er ist inzwischen Zeit Winzer im Aargau beim Tom Litwan. Und er hat eine Masterarbeit geschrieben, eine Bachelorarbeit über Blut und hat ein Manifesto geschrieben. Und ich habe dann eben das Manifesto umgesetzt. Und meine Blood for Food-Kampagne heisst die. Und der hat Rezept und haben Dinners gemacht. Und ich habe Blutkochkurs gemacht. Und, ja.
Und sind da manchmal auch Leute gekommen, die jetzt das Gefühl haben, sie hätten es jetzt vielleicht nicht so gern oder es ist ihnen nicht ganz geschmauch oder so? Oder kommen da eher die Enthusiasten?
Nein, es hat schon die Leute, die halt so ein bisschen Angst haben davor. Aber irgendwie, ich meine, wir wissen alle, wie Blut schmeckt. Also du hast immer mal eine Wunde gehabt. Und also das ist jetzt nicht etwas, was fremd ist. Und es ist auch kulturell nicht fremd von uns. Also wenn du irgendwie jetzt in der Schweizer Kultur eigentlich in allen Kulturen, wo es Tier hat, hat es auch immer Blut. Und es war eigentlich wie normal gewesen, dass man mit dem Blut auch etwas macht. Das ist jetzt nicht. Es ist einfach extrem verloren gegangen durch unseren Wohlstand von unserem Lebensmittelsystem, dass wir können wählen, was wir essen und was nicht. Und ich einfach wie mit dieser Kampagne will, die Würde dem Produkt wieder zurückzugeben. Es ist wirklich, wenn man kann sehr feine Sachen damit machen. Es ist einfach ein Ingredient. Also du isst ja dann nicht nur Blut, aber es ist so wie einfach ein Teil in einem Rezept rein. Wie eine Soße damit abschmücken. Also es ist wie, ja.
Ist sehr spannend. Mhm. Es ist ja für viele halt doch ein bisschen gruselig, oder?
Ja, aber es ist so die Vorstellung.
Vielleicht ist es, weil es so uns so nah ist. Ist meine Theorie ein bisschen, weil du es selber... Weißt, beim Fleisch, das ist schon abstrakter. Mhm. Du siehst es ja nicht da so, oder? Aber dein Blut siehst
du. Ja.
Und dann ist es wie das Essen, oder? Es ist dir so nah. Also ich habe gerne Blutwurst und so, aber die sieht natürlich auch nicht mehr aus wie Blut. Also,
ja.
Meine Mutter hat mir das als Schokiwurst verkauft.
So gut. Ich glaube, es ist aber, es liegt auch an der Popkultur von Filmen. So mit dem die Dracula- und Vampir-Sachen und so. Und ich glaube, das hat schon auch einen sehr grossen Einfluss besonders auf unsere Generation. Also ich glaube, die Eltern, die noch ein bisschen näher an den Metzgeten sind und so, die haben nicht kein Problem mit Blut. Aber es gibt einfach, in der Schweiz gibt es nur Blutwurst.
Ja.
Nur.
Ja. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was sonst. Mal, ich habe dann irgendwann schon gelesen vom Sanguinaccio. Aber es ist jetzt nicht etwas, das ich mir gekocht hätte, ganz ehrlich. Ich gehe dann nicht heim und sage mir, so, ich koche mir jetzt so einen Blutpudding. Das ist irgendwie nicht etwas, was auf der Hand liegt. Ob man sich jetzt getraut, die Heime zu Zutaten zu kochen oder nicht? Im Essensbereich und der Art, wie die Leute darüber nachdenken, hat sich in den letzten Jahren ja doch sehr viel getan.
ich habe das Gefühl, unsere Generation, die macht sich auch sehr viel Gedanken über was sie essen. Und also ich will schon immer wieder, also weißt, besonders so meine Großmutter, die jetzt zwar nicht mehr da ist, aber weißt, sie hat immer so gesagt, hey Laura, sie hat sich immer ein bisschen lustig über mich gemacht, weißt, weil ich mir so viel Gedanken gemacht habe über das Essen. Und sie einfach so, isst doch einfach. Und ich glaube, wir sind da ganz anders. Wir wollen wissen, wieso, woher ist es? Ist es gesund für mich? Oder wenn ich weiss, es ist nicht gesund für mich, dann mache ich es aber auch bewusst. Also so, es ist dann so bewusst. So, okay,
eine Ausnahme.
Ja. Aber ich glaube, es gibt weniger Leute, die einfach konsumieren, ohne dass sie sich bewusst sind, was sie machen.
Also jetzt in Europa wahrscheinlich.
Ja, aber auch dann, ich weiss, ich muss mich immer wieder, also der Reality-Check Samstagnachmittag in Letzi Park gehen, das mache ich ab und zu, um einfach zu mir nochmal zu sagen, hey Laura, es gibt im Fall noch viel anderes. Ja,
also die Slow-Food-Welt jetzt von außen betrachtet, ist ja schon ein Bubble.
Mhm.
So, also das muss nicht schlecht sein. Aber hast du jetzt gedacht, du bist ja auch bei Slow-Food-Youth dabei gewesen oder immer noch?
Immer noch.
Und hast du da irgendwie Strategien oder Vorschläge, wie man das ein bisschen verbreitern
können? Ich versuche auch ich versuche so ganz einfach ans Thema anzugehen und eigentlich nur so bei ganz kleinen Sachen musst du wie anfangen. Also ich glaube, du musst so wie der Markt, so die Marktführungen, die ich mache oder mit allen diesen Workshops, die ich organisiere, so wie, dass du vielleicht dir anfängst überlegen, vielleicht geht es um weniger Abfall oder vielleicht geht es um mein Wohlbefinden in meinem Bauch, also so meine Darmflora, wenn ich mich fühle. Oder irgendwie, es gibt so viel Essen, hat so viele verschiedene Facetten von Gesundheit, Umwelt, also es ist politisch, es ist so. Und in jedem von denen gibt es Themen, die ich irgendwie versuche, ganz fein anzusprechen und wirklich abzubrechen für den Endkonsument, also für den normalen Konsument, der aber jetzt nicht schon in dem rein ist.
Die Art, über das Essen zu kommunizieren, spürt man auch bei der Schoki. Nochmal schnell zurück zu der Schoki. Jetzt sind wir ja sehr im Jetzt gewesen. Und was ihr jetzt macht, was wären denn so eure grössten Pläne, eure wildesten Träume, die ihr euch könntet, ausdenken mit der Schoki? Ist es die Eroberung vom Weltmarkt? Oder?
Hey, das ist gerade, unsere Sitzung. Haben wir erst in 2 Wochen, weißt du, wo wir jetzt wirklich so, was ist unser 2-, 5-, 10-Jahres-Plan. Aber was das Ziel von Loveflor ist, wirklich so eine transparente Schoki-Manufaktur machen an einem Ort, wo du auch kannst kommen und du siehst alles und du erfährst alles und du erlebst Schoki. Und das haben wir ja da so ein bisschen, aber so wie noch ein bisschen ein. Und ich weiß nicht, ob wir das jemals werden schaffen mit Zürich und diesen Mieten. Und es ist einfach so wie ein Traum. Und sonst bleiben wir halt in so Konstrukt rein.
Also ihr denkt eher lokal?
Ja. Ja, lokal.
Bevor wir jetzt dann mit der Laura eine Blitztour durch ihre Schoki-Manufaktur machen, steht natürlich noch eine Frage im Raum. Warum heisst Schoki eigentlich La Flor?
Flor ist eine Seite. Eine schwarze Seide aus dem 14. Jahrhundert, aus Zürich. Die Flor-Trauerseide. Und wir haben wie etwas wollen, wir haben so lange uns überlegt, wie wir unsere Schoki-Manufaktur benennen sollten. Wir haben etwas wollen, das mit Zürich zu tun hat. Wie wir alle, das ist schon so ein bisschen unser Zuhause. Aber ohne es Zürich zu nennen, weißt du? Und etwas, das mit Handwerk und mit Geschichte zu tun hat. Und hat Seidenraupen, so wie mit dem Gacko, mit den Gacko-Bohnen, die importiert werden, mit dem Handwerk da etwas daraus machen, sind wir dann wie auf die Flor-Seide gestossen. Und so ist dann La Flor entstanden.
Und das widerspiegelt sich auch in der Verpackung, oder?
Ja, die ganze Verpackung ist eigentlich auf dem Namen inspiriert dann auch von der Seite. Das heisst, es ist alles gewoben. Die Etiketten sind wie reingewoben und schon draufgeklebt. Die ganze Verpackung wird gedruckt in der Druckerei Hürlimann in der Altstadt. Und die Schoki-Tafel ist eigentlich so wie ein Webstuhl, hat anstatt anstatt dass es Viereckchen hat, hat es einfach wie Drillen vom Webstuhl. Mhm. Das ist schön. Wir haben immer noch sehr Freude da. Wir haben so lange gehabt, die Verpackung. Weißt du, so einfach um etwas wirklich machen, das auch Sinn macht.
Wer mehr erfahren will zum Thema Siede in Zürich, kann meine ersten zwei Podcast-Folgen hören. Die Laura und ich haben uns übrigens auch darum kennengelernt. Ich habe herausgefunden, dass ihre Schoki La Flor heisst und sie kontaktiert, um zu sagen, dass ich genau über das Thema zwei Podcast-Folgen gemacht habe. Und sie hat mir dann einen Einblick in die süße und spannende Welt der handwerklich hergestellten Schoki gegeben. Und so eine Tour machen wir jetzt auch. Wir gehen über zum ehemaligen Gipfeli-Raum der Bäckerei und Laura leitet los.
Das ist Frucht. Frucht wächst direkt am Stamm. Und wenn du die Frucht aufschneidest, wenn sie reif ist, dann hat sie Samen drin. Und die Samen, da hat sie das Fruchtfleisch rundherum und dann tut man die raus, nimmt man die raus und dann tut man die Samen fermentieren. Und aus Fermentieren werden die Samen essbar. Das heisst, du kannst nicht die Frucht aufschneiden und die Samen gerade essen. Und aus Fermentieren und nachher trocknen werden die essbar. Und nachher hast du hier die Bohnen. Und der erste Schritt, den jetzt im Moment Fellklein für uns macht, den wir nicht selber hier machen können, ist schälen. Das heisst, sie schälen es für uns. Und wenn du dann die Bohnen schälst, siehst du, die zerkehrt gerade so. Das sind dann die Nips. Und wir fangen dann hier an, also der Gacko kommt rein in die Schweiz, in Basel haben wir unser Lager, dort ist das Gacko-Lager. Und dann schicken wir das immer 300 Kilo zu Fellklein. Fellklein tut uns das schälen, es kommt hier an. Und der erste Schritt, den wir hier machen, ist das Rösten. Es gibt aber andere, die zuerst rösten und dann schälen. Wir tun zuerst schälen, dann rösten. Und dann rösten tun wir in einem normalen Ofen, auf Blech. So einen Ofen, wie man zu Hause auch hat. Und in diesem Ofen rein tun wir etwa bei 120 Grad 10 Minuten die Nips, Gacko-Nips rösten und dann entwickeln sich die Aromen. Entwickeln.
Also recht kurz?
Ja, kurz. Und auch, du kannst wirklich, wenn du anders röstest, kommen andere Aromen. Wir könnten zwei verschiedene Schocken machen aus einem Gacko. Eine ein bisschen mehr nussig und eine vielleicht ein bisschen mehr beerig. Nachdem die Gacko-Nips geröstet sind und dann müssen wir es abkühlen, dann kommt sie in den Steinmelangeur rein. Der Steinmelangeur, das ist ein Kessel, der dreht und drinnen hat es die Steine, die Granitsteine und die drehen auch. Das dreht und das hat aber keine Eigenwärme. Dann tust du die Nips da rein und dann dreht das und dann entsteht langsam durch Reibung, Wärme und über 3 Tage lang und dann entsteht so die Schokimasse.
Das machen wir mit allem immer 3 Tage lang?
Ja.
Das ist mega lang.
Ist mega lang. Außer bei der weißen Schoki, weil dort machst du schon nur den Kakao-Butter rein. Dann musst du es mir nicht so lange malen. 3 Tage, bis es auf etwa 20 Mikromillimeter runterkommt. Also ganz fein. Und das ist Schweizer Schoki, ist immer so fein im Mund. Und wir tun da rein auch, also es ist ein Melange, tun wir auch konchieren. Und konchieren ist so das, was jemand aus der Schweiz erfunden hat, ist so eigentlich das lange Reiben und so wie Schoki fein. Das machen wir aber wieder rein. Und wenn die Schokimasse am ersten Tag schmeckt es da rein wie in einer Joghurtfabrik. Wenn ich nach Hause gehe, dann sagt mein Freund so, hey, du schmeckst wie ein Käsesucker. Es klebt dann so in den Haaren und das ist so, die ganze Säure kommt raus. Und dann tun wir nach den Zucker dazu und so entsteht langsam die Masse. Und nachdem die Masse eigentlich genug fein ist, dann nehmen wir die raus. Jetzt drehen wir sie und dann kommt das raus. Da siehst du gerade, die 2 Granitsteine, die werden jetzt gewaschen. Und das ist immer so ein Zeug, mit das aufs Ballett und dann raustragen. Und, nachdem die Schokimasse gemacht ist, dann lagern wir sie da rein. Das hier ist unser zweiter Raum und der ist gekühlt. Und da hinten siehst du verschiedene alle Schokiblöcke. Das sind alles die verschiedenen Schokoblöcke. Und die Schokoblöcke, das ist untemperierte Schoki. Das heisst, Schoki, dass du da so ein bisschen reinschauen. Siehst du, wie das so Pünktchen hat? Und das, ist, das Fett und der Zucker haben sich noch nicht ganz gebunden.
Es sieht ein bisschen aus wie so ein Schildkrötenpanzer.
Ja, und es sind immer unterschiedliche Zeichnungen. Es sieht auch schön aus. Und wir tun die Schoki wie ein bisschen der Kakaomasse ein bisschen reifen lassen. Dort werden die Aromatiken noch feiner. Dort tun wir es reifen lassen und dann kommt die Schoki temperieren. Und wenn du über die Schoki temperierst, dann bekommst du so den Knack und den Glanz von der Schoki.
Wie funktioniert das Temperieren?
Das Temperieren, das machen wir mit dieser Maschine hier. Und zwar wird die Schokimasse, wenn sie hart ist, dann ist sie, also wenn sie kühl ist, ist sie hart und dann schmelzen wir sie. Schmelzen. Und beim Temperieren bringst du es auf 30 Grad, dann etwa 26 Grad Masse und dann wieder 30. Und dann schmelzen wir sie in die Schokiform gießen. Mit der schönen Rille dann. Und das machen wir in dieser Maschine rein. Und es ist aber so, dass auch jede Schokimasse ein bisschen anders temperieren muss. Also das mit dieser Temperatur ist bei jeder Schokimasse anders. Und das ist so das Feingefühl vom Finn als Lebensmitteltechnolog, dass er das kann. Ich meine, das sind technische Sachen, wo, also weißt du, ich habe nicht keine Geduld dafür. Und der Finn macht das so gut.
Also in dem Fall ist das aber auch Fingerspitzengefühl am Schluss. Ja.
Nein, also doch Finger, also vielleicht dann schon, aber es ist auch einfach mega technisch. Mhm. Und wenn du es eben nicht gut machst, oder eben das passiert auch, wenn du Schoki an der Sonne liegen lässt, passiert eben das.
Ah, dann sieht es wie Marmor.
Ja, das sieht jetzt schön aus. Es sieht nicht immer so schön aus. Okay. Es ist aber eigentlich geschmacklich immer noch gut. Es ist nur, du könntest das wie wieder du kannst das wieder schmelzen und wieder temperieren und dann ist es wieder glänzig. Es ist nur visuell. Aber durch das, es hat wie eine andere Konsistenz und dann schmeckt es wie ein bisschen anders im Maul, aber es ist eigentlich nicht anders. Ja. Und dann tun wir es eben abtafeln. Dann wird es da wird's gekühlt. Wir haben jetzt grosse Schokifirmen, die haben so Kühltunnel. Und das ist so ein bisschen unser piratenmäßiger Kühltunnel, der aber sehr gut funktioniert. Und dann wird die Schoki abgekühlt in der Form rein, dann nimmt man es aus der Form raus und dann nimmt man es von Hand abpacken. Zuerst ins Alu rein und dann in den Karton. Und dann ist eben so das mit der Etikette für jede Schoki, die dann so reingefädelt wird. Und für jede Origin, also für jeden Hof, den wir zusammenarbeiten, haben wir ein Kunstwerk, das der Matt gemalt hat. Er ist ein Künstler, der in Burgund lebt und er tut eben die Farbpigmente auf einer Marmorplatte eigentlich mischen. Und so tut man eigentlich von Hand Schoki temperieren auf der Marmorplatte. Und dann hat er wie so interpretiert, jeder Kakao interpretiert und ein Werk gemalt. Und das ist die Basis dann von der Verpackung. Ja. Er macht so schöne Kunststoffe. Also, ob sie gesehen hast, vorne im Büro hängen.
Nein. Also er versucht dann wirklich so ein bisschen den Charakter von der Schoki einzufangen.
Ja, und du merkst es eben dann wirklich. Also weißt, Brasilien ist ja so fruchtig, säuerlich. Und weißt, wenn du dann die Farbe anschaust. Und wir haben ihm ganz viel, weißt, wir haben ihm den Kakao geschickt und verschiedene Schoki-Tests. Also er hat die Kunstwerke gemacht, bevor wir mit der fettigen Schoki. Wir haben das wie er es malen. Mein Papi hat es fotografiert, weil mein Papi ist Kunstfotograf. Dann fotografiert und dann, also es war so wie ein mega Prozess gewesen, bevor die Schokitafel überhaupt auf dem Markt war. Die hier ist ja so zimtig, rauchig, erdig, würzig. Das Jena Limon ist so honigmalzig. Und das ist die neue Tesoro Escondido aus dem Nebelurwald, aus dem Naturschutzgebiet. Und ich liebe im Moment, das ist so, ich würde sie am liebsten heimnehmen. Das Licht da ist aber auch, weißt, das ist gar nicht so schön belichtet hier leider. Ich muss unbedingt ein neues Spot kaufen. Und dann, wenn wir jetzt eben, das ist dann der Kakao, von da sind der Limon mit den Nips drin. Das ist Kakao-Stückchen und darum ist dann da, das hat dann Celia drüber gemalt von Hand. Mhm. Und dann Farina Bona ist die mit dem Mais.
Maismehl drin, und, aber mit dem Kakao von der Finca Rodrigo. Und darum hat es so wie das Gesprenkelt auf der Kuppel. Für dich zum Probieren.
Ah!
Und dann die weiße Schoki. Die weiße Schoki ist einfach das Kakaobutter. Der Kakaobutter von der Hacienda Limón mit dem Vanille, der Hof. Hacienda Vera Cruz ist ein biozertifizierter Hof, die in seiner Mischkultur anbauen. Und die haben auch Ananas, Acai, Pfeffer und eben auch eine spezielle Vanillesorte. Und die tun wir da rein. Aus dem, also das ist eigentlich wie aus dem Kakao.
Und was ist jetzt so euer Verkaufsschlager? Oder die beliebteste Schoki?
Die mit Farina Bona haben die Leute sehr gerne. Das ist so Popcorn-Schoki mit dem Maismehl aus dem Tessin, Milch mit Nips oder sonst auch einfach die, also die Hacienda Limón, die dunkle 74%. Weil, obwohl die eigentlich mega dunkel ist, weißt du, viel Kakao, ist sie so fein. Und ich glaube, das überrascht die Leute mega, weil sie haben dann das Gefühl, ah, wie es so viel Kakao drin hat, dass es eben bitter ist oder so. Wie. Und dabei ist sie so lieblich. Ich liebe, ich meine, die am Morgen, weißt du, wenn so, ey, die ist so fein, ich meine, die hält mich immer wieder. Es ist so mega schön, an meinem Tag mit dem anzufangen. Da rein.
Also du isst jeden Tag Schoki?
Ja.
Musst fast, beruflich.
Ja, aber ich will auch. Also ist so wie, es ist mega schön.
Ja gut, wer will schon nicht jeden Tag Schoki essen? Nach dieser spannenden Tour durch die La Flor Schoki-Manufaktur kann ich euch eigentlich nur noch empfehlen, selber mal im Provisorium, gerade beim Bahnhof Binz, vorbeizugehen. Am Donnerstag und Freitag kann man dort jeweils zwischen dem 3 und dem 6 Uhr Schoki kaufen. Meistens gibt es auch gerade noch so eine Tour, wie wir sie heute gemacht haben. Mehr Infos zu der Schoki gibt es natürlich auch auf der Webseite von La Flor, www.laflor.ch. Jetzt ist wahrscheinlich auch ein guter Moment, um zu sagen, nein, ich habe für diesen Beitrag kein Geld bekommen. Ich finde das Projekt und die Schoki einfach so fantastisch. Das war es für diese Woche. Nächstes Mal gibt es dann wieder ein historisches Thema. Wer mehr Turicana will, kann mir auf Facebook oder Instagram folgen oder meinen Newsletter abonnieren auf www.turicana.com.